Visionen für morgen. Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung.
Kommunikation von heute, Kommunikation von morgen. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Horizont Podcast anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Horizont. Wir wollen in den nächsten 60 Minuten über Kommunikation, PR und Kampagnen sprechen und dazu habe ich zwei spannende Kommunikatoren eingeladen. Josef Joe Kalliner ist quasi ein Urgestein der politischen Kommunikation. Er führt seit 2008 sein gegründetes Beratungs- und Kommunikationsunternehmen Unique Relations. Davor war er jahrelang politisch für die SPÖ tätig, unter anderem als Sprecher von Bundeskanzler Viktor Klima in den 90er Jahren oder auch als Sprecher und später Bundesgeschäftsführer unter dem damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in den 2000er Jahren. Lukas Holter ist seit 7 Jahren im Campaigning-Büro tätig, jenem Unternehmen von Philipp Maderdaner, der gerne als Kanzlermacher von Sebastian Kurz bezeichnet wird. Holter ist dort seit Anfang des Jahres Geschäftsführer, war davor 6 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung und politischer Direktor im Unternehmen. Er war davor im Wahlkampfteam von Sebastian Kurz 2013 und kümmerte sich um die digitale Kommunikation, heute neben vielen anderen Kunden, unter anderem für die deutsche CDU, tätig. Danke, dass Sie sich beide Zeit genommen haben. Herr Kalliner, man ist ja versucht, den Blick nicht zu sehr in die Vergangenheit schweifen zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Dennoch die Frage, die quasi aufgelegt ist, war früher denn alles besser?
Ja, sicher nicht, nein. Ich glaube, in der Kommunikation haben sich, wie gesagt, ich habe meine erste Kampagne 1983 gemacht, damals als Laie in der sozialistischen Jugend, das war die Vorzugsstimmenwahlkampagne für den Josef Chapp. Da haben wir improvisiert, da hat es sozusagen sowas noch nicht gegeben. Ja. Aber es haben sie im Prinzip eigentlich nur die Mittel vervielfacht, die wir haben. Ich glaube, dass die Grundkonzeption jeder Kampagne seit Jahrhunderten gleich ist. Ja. Es geht um die Geschichte, die wir erzählen. Es geht um die Emotionen der Menschen. Es geht im Prinzip darum, das ist natürlich neu mit der Demokratie gekommen, wo man die Leute wählen lässt. Ja. Aber Kampagnen hat es schon früher auch gegeben. Aber es geht um die Geschichte und es geht eigentlich darum, was nützt mir, was nützt meinen Lieben, meiner Familie? Das sind in Wahrheit die entscheidenden Faktoren, ob man einer Partei eine Stimme gibt oder nicht. Und das hat sich vervielfacht, dieses Angebot, das Politische. Und es hat sich die Bindung an Parteien, und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied zu dem, wie ich begonnen habe und jetzt, atomisiert nahezu. Also als ich da angefangen habe, waren Parteibindungen, wo die Leute von sich selber gesagt haben, sie sind einer Partei verbunden oder sogar sehr eng verbunden, an die 70% in Österreich. Ja. Das liegt jetzt unter 20. Also das heißt, die politischen Parteien sind viel mehr angehalten, gute Kampagnen zu machen, Emotionen zu liefern, Last-Minute-Decidern sozusagen einen Anker zu bieten, weil die Varianten zu groß da sind und sich sehr viele Leute viel mehr als früher vorstellen können. Ich wähle einmal die und ich wähle einmal die. Und das ist durchaus nicht nur auf zwei Parteien beschränkt.
Da waren jetzt einige Aspekte dabei, die wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs gerne auch noch einzeln durchnehmen. Lukas Holter quasi auch auf diese Frage hin. Sie sind Ende 20, seit rund 7 Jahren in der Kommunikation tätig. Wie beurteilen Sie diese Frage? Wie sieht man den Wandel?
Nein, ich kann natürlich nicht ganz so lang oder so weit zurückblicken. Ich habe mich zuerst mal mit politischen Kampagnen, sage ich mal, näher auseinandergesetzt. Sie werden lachen, bei meiner Matura-Arbeit, da war gerade Barack Obama, hat da gerade seinen, sage ich mal, großen 2008er Wahlkampf, seinen ersten Wahlkampf geschlagen. Und sage ich mal, dort war es einfach beeindruckend für mich, habe da versucht, mich ein bisschen hineinzufühlen und das von außen zu beobachten. Da war einfach beeindruckend, wie, genau wie Sie, Herr Kalliner, angesprochen haben, wie die Mittel dort eingesetzt wurden, die einfach bis dorthin wenige so systematisch eingesetzt haben. Die Verknüpfung aus Online und Offline ist dort einfach extrem gelungen und erstmals so angewendet worden, dass wir gesagt haben, die Technologien, die Mittel, die da jetzt neu zur Verfügung gestanden sind, Facebook gab es damals 4 Jahre, auch sozusagen quasi noch in den Kinderschuhen, aber die Mittel, die es da erstmals gab, hat Obama wie kein anderer davor geschafft einzusetzen, um Menschen ja nicht nur zu adressieren, was ja auch mit klassischen Kommunikationsmitteln bisher sozusagen möglich war, sondern eben auch zu involvieren und sie wirklich auch zu Beteiligten in der Kampagne zu machen. Und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt natürlich immer verstärkter sehen. Und das ist das Spannende, dass wir auf der einen Seite sehen, die Bindung zur Partei, also auch jetzt Mitglieder, es wird immer schwieriger, Menschen wirklich langfristig zu binden. Das geht nicht nur Parteien, so geht ja ganz vielen Organisationen da draußen so. Aber dass auf der anderen Seite ja, also immer weniger Menschen bereit sind, wirklich sich langfristig zu committen. Aber wenn man es geschickt macht, viele bereit sind, ein bisschen was beizutragen. Viele bereit sind zu sagen, ich ziehe mir jetzt kein T-Shirt dieser Partei an und gehe von Tür zu Tür. Aber wenn ich kleine Dinge tun kann für diesen Politiker, den ich da sympathisch finde, diesen Barack Obama zum Beispiel oder auch andere, die darauf gefolgt sind, dann tue ich das. Und das ist eine Entwicklung, die wir extrem spannend finden, weil da man merkt, wenn man die richtigen Methoden und Mechanismen einsetzen kann, man sich diese Technologien, diese Entwicklung auch zunutze machen kann.
Jetzt in beiden Statements gefallen quasi die rasante Veränderung, auch bedingt oder vor allem bedingt durch die Digitalisierung und Technologisierung. Wenn man kurz zurückblickt, vor 30 Jahren, als Horizont das Medium gegründet wurde, gab es von dem, was es heute gibt, in der Kommunikationslandschaft de facto nichts. Also überspitzt gesagt, kein Internet, kein Mail, keine sozialen Medien. Kommunikation lief über Medien, persönliche Gespräche, Pressekonferenzen, Aussendungen, / OTS, fertig. War das damals einfacher oder schwieriger als heute?
Ich glaube, es war natürlich, was die Komplexität betrifft, einfacher. Ich habe es, wie gesagt, selber erlebt als junger Journalist, OTS, Pressesendungen, wie gesagt, durch die Gnade der frühen Geburt. Ich war einer der Ersten, die ein Handy bekommen haben, damals in einer führenden Funktion, zwar zu einem Ziegel. Ja. Aber man darf nicht vergessen, ich meine, die Anzahl der Meldungen, die wir damals rausgebracht haben, da würde man heute drüber müde lächeln. Ja. Es würde technisch einfach gar nicht gegangen sein damals. Ja. Du musstest das eintippen, eine Sekretärin hat das über so einen Lochstreifen laufen lassen, es ist in die APA getickert und die APA hat es dann an jede einzelne Zeitung wieder geschickt. Kann man sich vorstellen, wie viele Meldungen da rein technisch rausgehen. Also das hat sich natürlich, hat sich vervielfacht. Ja. So gesehen ist es heute komplexer und schwieriger geworden, aber man geht natürlich jetzt von dieser Art der Kommunikation logischerweise auch schon wieder ab und vielmehr wenden sich einfach, sollte jetzt angesprochen, direkt ans Publikum. Wir brauchen, also wir als Agenturen brauchen die Medien natürlich schon sehr, aber viele Kommunikatoren, politische Kommunikatoren zum Beispiel, aber auch Markenartikler, brauchen die Medien in dem Sinn gar nicht mehr so sehr, sondern sie machen sich ihr Medium selber oder sie kommunizieren mit den Leuten selber. Was die politischen Parteien betrifft, ist noch viel stärker als in der Markenartikelindustrie. Wenn man schaut, was der Kurz da aufgestellt hat in dem Wahlkampf oder auch der Strache, ja, muss man sagen, das ist schon, also 500.000, 600.000 Leute, die sich das hoffentlich täglich anschauen oder halt reinziehen, wenn sie Zeit haben. Das ist schon eine ordentliche Menge. Und da bist du nicht mehr ausschließlich darauf angewiesen, sozusagen über den Gatekeeper des Journalismus zu gehen, sondern du kannst die Leute direkt erreichen. Was natürlich schon einen Unterschied macht, über das sollten wir, glaube ich, schon auch reden, weil wir ja mit einem Medium, in einem Medium sprechen. Die Art des, oder das Agenda-Setting gelingt natürlich vielfach nur über klassische Medien, ja. Und dann reden die Leute auf den Social Media Kanälen darüber, was sie gestern in der ZIP 2 gesehen haben oder was sie in der Kronenzeitung oder wo auch immer oder im Horizont gelesen oder aufgeschnappt haben und schicken das dann ja an ihre Freunde wieder weiter. Also sozusagen eine Art Quelle wollen die meisten Leute schon haben. Also sozusagen ist das komplexer geworden und man braucht nach wie vor die Medien. Aber wenn es mal läuft sozusagen und wenn das Thema da ist, dann kann man durchaus als Kanzler, als Oppositionsführer direkt mit 100.000 Leuten kommunizieren.
Würde den Ball gerne gleich aufgreifen. Das Thema Emotion ist gefallen, die Rolle der klassischen großen Medien, die sie noch haben, beziehungsweise in gewissen Bereichen vielleicht auch nicht mehr haben. Das Thema Involvement ist angesprochen worden, Menschen quasi abzuholen, mitzunehmen. Welche Rolle hat denn quasi die gute alte Medienlandschaft und welche Rolle in einer Kampagne haben dann die eigenen Medien?
Ich glaube, die Rollen haben sich einfach ein Stück weit weiterentwickelt. Ich glaube, das, was Joe Kalliner gesagt hat, ist, dass klassische Medien, jetzt sage ich mir wirklich eben Zeitungen, Radio, dass die natürlich ihre volle Berechtigung haben auf der Klaviatur der Kampagne. Jetzt sage ich mir aus der Kampagnenmacherperspektive, ist das natürlich etwas, was man nicht beiseite schieben will, weil es natürlich nach wie vor extreme Reichweiten haben und weil sich ja auch die Medien weiterentwickeln. Ja, also Podcast ist nur eine Entwicklung, die viele jetzt anstellen, um zu sagen, okay, wie schaffe ich es nach wie vor auf den Geräten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, meiner Konsumentinnen und Konsumenten zu bleiben. Das heißt, die klassischen Medien haben ihre Rolle absolut und wir haben es jetzt auch gerade in der Krisenkommunikation bemerkt, wie wichtig da vertrauenswürdige Quellen geworden sind, wo wir zwar am Anfang der Krise gemerkt haben, wie viel sozusagen Zuwachs die digitalen Medien und vor allem digitalen sozialen Netzwerke genommen haben, aber gleichzeitig dann auch immer mehr auch die großen Online-Medien an Zustrom gewonnen haben. Das heißt, die Bedeutung der klassischen Medien hat aus meiner Sicht sich nicht verringert. Es ist einfach etwas dazugekommen und Stichwort Involvement merken wir natürlich, dass in der Kampagne die Kanäle, die wir selbst in der Hand haben, also wir für unsere Kunden, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google sozusagen, dass wir hier natürlich ganz andere Mittel einsetzen können, um Menschen wirklich zu adressieren, zu identifizieren, also ich rede jetzt auch so ein Stichwort Monitoring, einmal zu identifizieren, wer da draußen ist denn überhaupt potenziell gleichgesinnt, wer tickt denn so, wie, für wen ist das politische Angebot, das wir haben, für wen ist das da draußen relevant, den zu identifizieren und dann über niederschwellige Interaktionsmechaniken, die natürlich auf einem Smartphone, auf einem Rechner deutlich einfacher sind, als jetzt über die Printzeitung, Angebote zu machen, um, sage ich mal, einzutauchen in die Kampagne, teilzuwerden von der Kampagne. Das geht signifikant leichter über soziale Medien als jetzt, sage ich mal, über das Plakat oder die Zeitung, wo ich allein schon mit dem Medienbruch zu kämpfen habe und eine Hürde aufbaue, die wenigsten bereit sind zu gehen.
Gibt es gewisse Funktionen oder Eigenschaften, die man trotzdem in einer Kampagne immer gewissen Medien zuschreibt? Reichweitenaufbau etc., Involvement, Interaktion andererseits? Also hat sich daran etwas geändert?
Ich fang beim beliebtesten politischen Medium in Österreich oder allgemein im deutschsprachigen Raum an, dem Plakat, das ja wahrscheinlich noch lange brauchen wird, bis das die Stellung verliert und das sozusagen der Klassiker ist, um die eigenen Stammwähler, die eigenen Mitglieder, die Sympathisanten daran zu erinnern, es ist Wahlkampf. Also das hat ja wenig jetzt, ein Plakat hat ja wenig Überzeugendes. Es wird niemanden sozusagen überzeugen, jetzt doch eine andere Partei zu wählen, sondern ein Plakat hat immer schon und aus meiner Sicht noch immer die Rolle, die eigenen Wähler zu mobilisieren und die eigenen Sympathisanten daran zu erinnern, es ist Wahlkampf, jetzt ist es Zeit, auf die Straßen zu gehen und Menschen zu überzeugen. Und daneben, also ich meine natürlich über PR, über Interviews, also sozusagen über die klassischen Medien, Print und Radio, da natürlich Themen zu setzen, Agenda-Setting darüber zu betreiben, wie es schon vorher gefallen ist und über die eigenen Kanäle vor allem in Interaktion zu gehen, in Dialog zu gehen und herauszufinden, wer, welche Audience, welche Zielgruppe ist, über welches Thema, über welches Motiv auch zu mobilisieren, zur Wahl zu bringen und dort auch über geschickt gemachtes Community-Management, also über wirklich sich die Zeit zu nehmen, das machen noch die wenigsten, aber merken wir jetzt vor allem auch in den deutschen Wahlkämpfen, da unterscheiden sich dann wirklich die sehr erfolgreichen von den weniger erfolgreichen, die sich wirklich Zeit nehmen dafür, Community Management zu betreiben, in den Austausch zu gehen, Kommentare zu beantworten, Nachrichten zu beantworten, einzutauchen in Diskussionen auf anderen Seiten, die schaffen es dann unfassbar auch Menschen wirklich auch ja, im Klein-Klein, im Dialog zu überzeugen und wirklich auch noch einmal die Meinung vielleicht zu ändern.
Das ist ein Trend, der auch aus den USA zu uns herübergeschwappt ist, aus vorherigen Wahlkämpfen, nämlich quasi das Identifizieren und Bespielen mit sehr gezielten Botschaften und so quasi Kampagnen auch ins Rollen zu bringen. Wie sehen Sie es denn? Sind wir damit in eine Art des Dauerwahlkampfs verfallen, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber die klassischen Kampagnenzeiträume, wie man sie vielleicht früher kannte, sind damit doch aufgeweicht worden, oder?
Ich glaube, dass gerade jetzt die sozialen Medien einfach ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass wir, um es jetzt wirklich auch positiv zu formulieren, ein Stück weit näher dran sind. Ja? Als Wählerin, als Wähler kann man einfach näher dran sein an dem, was Politiker Tag für Tag machen. Das war natürlich früher, vor einigen Jahren natürlich noch schwieriger, wo sich das fokussiert hat auf den Wahlkampf, auf ich sehe den Politiker einer TV-Debatte oder ich sehe ihn eben im Sommergespräch. Und jetzt natürlich mit Instagram, sage ich einmal, permanent jemand über die Schulter schaut. Das heißt, ich würde jetzt einmal auf der einen Seite positiv bewerten, wir sind näher dran und haben öfter die Möglichkeit, jetzt ganz sozusagen ganz nah dran einen direkten Blick zu haben, was machen Politikerinnen, was machen Politiker den ganzen Tag. Und auf der anderen Seite, also deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist ein Dauerwahlkampf, sondern es sind natürlich die Mittel der Kommunikation. Manche Mittel der Kommunikation sind dem Wahlkampf vorbehalten. Wir werden nicht durchgehend plakatieren, wir werden nicht durchgehend sozusagen Petitionen machen und Menschen mobilisieren. Ist ja auch gar nicht der Zweck und der Anlass dafür da. Aber man bleibt dauerhaft in Kontakt und ich finde auch, das ist ein Stück weit ehrlicher. Ich habe viele Wahlkämpfe erlebt, wo nach der Wahl der Kontakt abgebrochen wurde zu Unterstützerinnen und Unterstützern, zu den Freiwilligen, die sich engagiert haben, zu den Sympathisanten. Das finde ich ja fast unehrlicher als jemand, der dann das danach sagt, wir bleiben in Kontakt und wir haben ja noch was vor. Wir haben uns ja gemeinsam einen politischen Anliegen verschrieben und da kann man dabei sein. Und das passiert, sage ich, in der klassischen Parteistruktur über die Mitgliedschaft, über regelmäßige Treffen, auch wenn die jetzt mit Corona schwieriger wurden, und auch in einer, sage ich mal, nicht ganz klassischen Struktur, sondern jetzt, sage ich mal, eher einer offenen Mitmachbewegung, ja auch eben über den Direktkontakt, über soziale Netzwerke, über E-Mail, über Messenger und Co.
Ein nicht unbekannter deutscher Politiker hat einmal gesagt, Bild, Bams und Glotze, mehr braucht man quasi zum Regieren nicht. Wie hat sich denn das verändert, Herr Kallinau? Also braucht man sie noch?
Unbestreitbar. Also an den großen Medien, den reichweitenstarken Tageszeitungen, dem Fernsehen führt kein Weg vorbei. Wie gesagt, weil dort ja täglich Nachrichten gemacht werden müssen und weil dort auch Agenda-Setting betrieben wird, auch die Politiker setzen das ein. Ein guter Politiker geht ja nicht in die ZIP2, um sich nur fragen zu lassen, sondern im Idealfall hat er auch was mit, was er dort loswerden will, also die eigene Botschaft. Also das ist unbestritten wichtig. Was ich noch ergänzen möchte zu Lukas Wolter ist, es stehen heute den Campaignern, und zwar in der Politik und in der Wirtschaft, eben diese Möglichkeiten zur Verfügung. Und sie sind natürlich wesentlich billiger als das, was man früher in der Vergangenheit gebraucht hat, um eine Kampagne zu machen. Ich kann mit diesen Medien die Leute eben auch jetzt das ganze Jahr 24/7 erreichen. Das konnten wir, als wir angefangen haben, nicht, sondern da war die Kampagne eben beschränkt auf eine gewisse Zeit schon allein aus finanziellen Möglichkeiten, weil du kannst nicht ununterbrochen irgendwas drucken lassen, was du verteilst, Inserate schalten in den Zeitungen, kostet ja eine Lawine. Das wird wahrscheinlich abnehmen, eben aus den bewussten Kostengründen. Dann gibt es Beschränkungen in Österreich, kurios, finde ich nach wie vor ganz kurios und verkehrt, dass man im größten Medium, dem ORF, keine politische Werbung schalten darf. Ich meine, dass man die Belangsendungen, die es früher gegeben hat, als ich begonnen habe mit 4 Minuten, das grüne Argument von der Landwirtschaftskammer oder so, abschafft, finde ich okay, allein aus Seherinteresse. Ja. Aber dass man im Werbeblock keine 30-Sekunden-Botschaften schalten darf, finde ich nicht okay zum Beispiel. Ja. Das ist ja wichtige, nur im privaten Fernsehen. Aber was ich meine ist, du hast durch diese Möglichkeiten eben die Möglichkeit, permanent die Leute zu erreichen. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du eben eine gewisse Reichweite erzielt hast, dann kannst du Dinge, die du früher unkommentiert stehen lassen musstest, weil es niemand gehabt hat, der das geschrieben hat, ja, jetzt korrigieren. Also Stichwort, ich gebe ein Interview beim Armin Wolf und da schauen 600.000 Leute zu und das regt die Leute wahnsinnig auf und über die Kanäle geht das gleich raus, über ORF on und so weiter. So, dann kann ich die Äußerung nachher interpretieren, zurück, whatsoever, an einen gar nicht so kleinen Kreis, der das dann wieder spreadet an seine Leute. Also da kannst du schon sozusagen korrigierend eingreifen. Früher, als es das nicht gab, war es gesagt und dann warst du davon abhängig, ob dir irgendein anderes Medium vielleicht die Freude macht, das sagt, das habe ich nicht so gemeint oder das war falsch oder was auch immer. Also da hat sich viel getan, auch an Waffengleichheit. Und wie gesagt, was man auch nicht unterschätzen, die auf diese Medien stehen natürlich auch den sogenannten NGOs zur Verfügung, die das reichlich nützen. Auch das hat es in dem Ausmaß nicht gegeben. Also es erleichtert natürlich auch das Zusammenfinden von Menschen mit gleichen Interessen, sei es politisch oder sonst die sozusagen so zusammenfinden, die früher nicht zusammengefunden hätten. Ja. Und vielleicht ein Satz noch, macht natürlich für die Regierungen auch ein bisschen ein Problem, Stichwort jetzt Pandemie, ja, ich möchte es ganz plakativ formulieren, Dorfdeppen hat es immer gegeben, ja, aber die waren in ihrem Dorf, ja, und haben nicht gewusst, dass es 12 Kilometer weiter im Nachbardorf auch einen gibt und dass das in Summe Tausende sind, die vernetzen sich jetzt und haben das Gefühl, ihre versponnenen Aluhut-Fantasien, was das Virus betrifft, sind eh ganz normal, das kann man alles sagen, oder auch Rechtsradikale über die starke Seiten und so weiter, und auch die kriegen eine Schwungmasse und kriegen und aus dem kriegt aber die Regierung wieder ein Problem, weil die müssen dann Verrücktheiten zum Beispiel bei einer Impfkampagne wieder aufklären. Und das muss man dann aufklären, weil wenn man es stehen lässt, sind das gleich 100.000 Leute, die völlige Verrücktheiten für normal halten. Ja? Und das erschwert es auch. Und macht aber auch, wie soll man sagen, das nötig, dass man eben schnell reagiert, dass man gezielt reagiert, dass man das beobachtet die ganze Zeit, weil es nicht stehen lassen darfst, nicht? Sonst glauben es die Leute.
Eine positive, negative Entwicklung, dass diese Instrumente allen in die Hand gegeben werden. Und das ist sicher auch ein Unterschied zur Vergangenheit, dass natürlich jetzt politische Parteien, Wahlwerbende nicht mehr nur mit den Mitbewerbern konkurrieren, sondern mit jedem, der da draußen in der Lage ist, Stimmung zu machen über diese unterschiedlichen Kanäle. Das, was ich noch ergänzen wollte bei der Debatte, der Vollständigkeit halber, die ganzen Plattformen greifen ja jetzt ja auch schon mittlerweile regulierend ein, was politische Werbung betrifft. Wir merken das bei vielen. Ich glaube, Facebook ist das letzte soziale Netzwerk, das jetzt politische Werbung noch weitestgehend zulässt, aber auch dort gibt es Einschränkungen. In den USA hat man das bei der letzten Wahl gesehen, dass das sehr, sehr stark reglementiert wird, für Transparenz gesorgt wird, was wird hier von wem gesponsert, dass teilweise rund um den Wahltag Werbung überhaupt völlig eingeschränkt ist, also dass man wirklich in den letzten entscheidenden Stunden gar keine Werbung mehr schalten kann. Und das ist natürlich etwas, was Wahlwerbende beschäftigt, weil da natürlich auch ein riesiges Mittel entzogen wird. Und Trump ist das beste Beispiel, dem wurden einfach seine wichtigsten Sprachrohre, jetzt finde ich das persönlich nicht so schlimm, aber sozusagen aus rein demokratiepolitischer Sicht natürlich unfassbar, was diese Medien auch für eine Macht haben, die man eben geben und nehmen kann.
Sie haben jetzt quasi angesprochen, welche Möglichkeiten das aus Kommunikatorensicht gibt, das als Absender der Botschaft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in Österreich über 8 Millionen Empfänger, die täglich mit diesen und nicht nur politischen, sondern viel mehr auch an Markenkommunikation mit diesen Botschaften ja beliefert werden. Wird das irgendwann dann auch einmal zu viel? Also raten Sie Ihren Kunden, Herr Kallinau, ab und zu auch mal runter vom Gas, vielleicht einmal gewisse Leerläufe zulassen oder sind wir schon in einer Welt angekommen, wo man ständig auch im Kontakt, im Dialog sein muss, immer wieder was Neues bieten, jeden Tag eine Botschaft, eine Nachricht, einen Aufruf zur Interaktion?
Gut, das kommt sehr auf die Position an. Also die Politik hat da den Nachteil, würde ich sagen, sie muss jeden Tag kommunizieren, weil jeden Tag über sie kommuniziert wird. Es erscheinen jeden Tag Zeitungen, Radiosendungen, Fernsehsendungen, Online-Seiten, bla bla bla. Da musst du kommunizieren. Das ist ein Riesennachteil. Das ist ein Vorteil, weil du musst es nicht immer kaufen, aber es ist eben auch ein Nachteil, dass du eingewöhnt bist. Bei den Kunden aus der Wirtschaft rate ich ja darum, wenn es nicht geht um Markenartikel, die man im Laufen halten muss, überhaupt zur Zurückhaltung. Ich denke, mediale Präsenz suche ich dann, wenn ich sie nötig habe. Ich möchte ja als Unternehmer nicht in der medialen Auseinandersetzung sein, wozu auch, sondern ich möchte mit meinen Kunden über meine Produkte, über meine Dienstleistungen kommunizieren. Also das ist eine ganz andere Sache und glaube ich, eben von Fall zu beurteilen. Wenn es natürlich geht, eben, wie gesagt, große, wie sagen wir es, jeden Tag im Geschäft präsente Produkte, da musst du halt auch jeden Tag präsent sein, weil jeden Tag Kaufentscheidungen getroffen werden. Aber das ist ja nicht eine Sache von uns jetzt in der PR, sondern es ist das klassische Marketing, das ist die Werbung. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was ich natürlich erschwerend für alle Kommunikatoren herausgestellt hat, ist dieser Overflow, den Sie ansprechen, ja, der führt natürlich auch zu einer unglaublich verringerten Konzentrationsfähigkeit. Ja. Also wenn ich mich erinnere, die Textmengen, die früher ein durchschnittlicher Tageszeitungsartikel hatte, ja, wie gesagt, online gab es ja nicht, liebe Kinder, die da zuhören, also da war nichts, kein blauer Schirm am Computer, nichts, sondern man konnte nur eben diese Zeitungen lesen und die haben Riemen veröffentlicht, ja, ganzseitige, das würde heute vielleicht mit Ausnahme der Leser der Zeit oder so niemand mehr durchlesen. Ja? Und jetzt gehst eben schon in Richtung Instagram und, dann noch kürzere, wo praktisch, da darf ich noch mehr Ersatz dabei stehen, sonst ist ja die Aufmerksamkeitsschwelle der jungen Menschen schon überfordert. Also das heißt, man muss sich schon auch immer überlegen, mit welchem Geräusch komme ich da überhaupt noch durch an wen. Ja, das, und deswegen geht es in Richtung Bild, in Richtung Bewegtbild, es muss immer alles lustiger werden. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten, weil es eben immer stärker auf die Emotion setzt und die die Aufmerksamkeit erhält.
Herr Holter, wie sehen Sie es? Also Emotion, dann natürlich eine Vielzahl an neuen Kanälen, unter Anführungszeichen neu, die diese Trends ja auch forcieren, befeuern. Also Instagram ist ja per se ein reines Bildmedium, das gewisse Inhalte natürlich bevorzugt und das ist Text eher weniger. Wie geht man mit dem um?
Ich glaube, es hilft grundsätzlich immer nicht, wenn man jedem Trend hinterher hopst. Ja? Also nur weil morgen, also ich erinnere mich jetzt an Clubhouse, noch gar nicht so lange her. Das war ein unfassbarer Hype, da musste jeder sofort sein und ja, mittlerweile reden wenige darüber oder es ist jedenfalls schon wieder vorbei. Andere halten sich, ich will jetzt gar nicht per se gegen solche Entwicklungen sprechen, sondern ich glaube, man muss einfach sich sehr genau überlegen, wo erreicht man seine Zielgruppe und wo erreicht man vor allem Gleichgesinnte? Das heißt, ich glaube, es geht ja nicht darum, dass man jetzt in den österreichischen Dimensionen gesprochen, dass man jetzt alle 8 Millionen Österreicher erreicht, sondern es geht ja in der politischen Kampagne darum, Gleichgesinnte, Menschen, die Wertehaltungen teilen. Und ich glaube, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen, dass die Menschen da draußen zu viel bekommen, weil die sehr, sehr genau entscheiden, mit was beschäftigen sie sich, mit was setzen sie sich auseinander und was nicht. Und das stimmt, manche Kanäle haben da sehr, sage ich mal, eingeschränkte Möglichkeiten, da lange umschweifende Erklärungen zu machen. Jetzt denke ich da an TikTok, an wenige Sekunden-Videos. Und das ist auch okay, da muss man sich natürlich an die jeweiligen Kanäle anpassen. Aber es gibt ja immer auch wieder den Gegentrend. Ja, jetzt denke ich wieder an das Medium Podcast, das unfassbare Längen teilweise aushält und wo Menschen, die eben sagen, das ist etwas Relevantes für mich, das ist was meine Werte, meine Anliegen, meine Überzeugung, meine Sehnsüchte adressiert. Die Kunst ist ja nur, dass wir über die unterschiedlichen Kanäle wirklich ein leuchtendes Feuer nach außen senden, hier bist du richtig. Es geht am Ende immer um Zugehörigkeit. Es geht am Ende für jede politische Bewegung um Zugehörigkeit. Und das heißt, wir müssen auf den unterschiedlichen Plattformen dieses Feuer wirklich hell leuchten lassen, damit jeder da draußen, selbst wenn er nur kurz bei TikTok vorbeiswipt, merkt, das ist ja was für mich. Und dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, passt, wenn das was für mich ist, dann kannst du mir jetzt ja auch folgen, auch auf anderen Kanälen, auch auf Kanälen, wo wir länger Zeit haben, miteinander zu plaudern, auch auf einer Website, wo ich die Möglichkeit habe, dann längere Videos oder längere Texte zu platzieren oder einen Podcast mir mal anzuhören. Das heißt, es geht bei all diesen kurzlebigen Medien ja nicht darum, die gesamte Geschichte erzählen zu lassen. Das ist ja oft der Fehler, den dann viele machen. Die wollen dann in ein kleines Format alles reinpressen und plötzlich wird es dann für den Kanal nicht mehr interessant und wird nicht mehr gut ausgeliefert und ausgespielt, sondern es geht darum, zur Kern der Sache zu kommen und über Werte, Sehnsüchte, Emotionen, Menschen da draußen das Signal zu senden, hier bist du richtig.
Das ist vor allem eine Frage der Distribution, die Gefahr der Oberflächlichkeit oder Belanglosigkeit sehen Sie nicht, wenn man jetzt, also ganz spitz gesagt, ein Instagram-Posting mit einem Artikel aus der Zeit vergleicht, hat das natürlich eine andere Substanz und andere Tiefe, aber es ist eine Frage des Mitteleinsatzes.
Absolut, natürlich kann es oberflächlich sein oder ist das die Gefahr, aber ich glaube, wenn man mit dem richtigen Anspruch, mit dem richtigen Ziel auf diesen Kanal draufschaut, dann ist es eben kein Kanal, wo ich tief ins Gespräch gehe, sondern wo ich einmal Anziehungskraft entfalte. Und da geht's eher darum zu sagen, wie schaffe ich es, auf die richtige Ebene zu kommen, als mein 5-Punkte-Programm zu präsentieren.
Joe Kallener hat es vorhin auch ganz kurz angesprochen. Es gibt jetzt auch gewisse Gruppierungen, die sich natürlich aufgrund der Digitalisierung anders formieren können, als sie das vorher getan haben. Quasi das virtuelle Wirtshaus mit dem Stammtisch. Und Tendenzen, die man ja gesamtgesellschaftlich verfolgen kann, dass es zu Gruppierungen kommt, vor allem im digitalen Raum und das Thema Filterbubbles ja auch immer im Raum steht und Kommunikation, aber auch vor allem politische Kommunikation, auch ein Trend aus den USA, diese auch sehr bewusst bedient mit genau den Botschaften, die sie vielleicht brauchen und dann hat man eben diese Menge an Corona-Leugnern oder an Impfgegnern, die man mit noch verstärkenden Maßnahmen unterstützt. Sehen Sie demokratiepolitisch ein Problem darin?
Ich glaube, es hat, wie so vieles, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die negative Seite ist all das, was Sie gesagt haben, dass Menschen da sich mit ihren eigenen sozusagen Wahrheiten, ja, die dann auch noch teilweise von manchen befeuert werden, Fake News verbreiten und hier ja einfach wirklich in den Verschwörungstheorien sich ergötzen. Und auf der anderen Seite sozusagen die positive Seite auch wirklich trotzdem, man ja sich sehr, sehr genau hier auch informieren kann in seiner Bubble und in seiner Filterbubble sozusagen. Die Frage ist sozusagen, wie schaffen wir es, diese Filterbubbeln zu durchbrechen und Menschen auch hier zu informieren. Da helfen auf der einen Seite die Netzwerke ja schon ein Stück weit mit, indem sie wirklich sich bemühen, Fake News zu markieren und hier wirklich viel, viel ja auch tun, um dem ein bisschen Herr zu werden. Beiträge, die markiert werden und sozusagen gekennzeichnet werden als potenziell Falschmeldungen und so weiter. Und auf der anderen Seite, das hat uns jetzt zum Beispiel für die Kampagne fürs Rote Kreuz, für die Impfkampagne natürlich extrem beschäftigt, wie schaffen wir es hier ganz, ganz konkret, diese Filterbubbeln zu durchbrechen. Und das schafft man aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach nur dann, wenn man Multiplikatoren identifiziert, weil Menschen am Ende Menschen vertrauen und gerade in, jetzt sage ich mal, den Verschwörungstheoretikerkreisen ja wenig Vertrauen in Institutionen herrscht. Das heißt, es geht hier darum, wie schaffen wir es, Multiplikatoren so zu empowern, so zu ermächtigen, mit Content, mit Informationen auszustatten, um in diesen Bubblen reinwirken zu können und hier vielleicht ja positiv gegenzusteuern.
Durchdringung und quasi das Erreichen der Zielgruppen ist wahrscheinlich die zentrale Herausforderung, sehen Sie, Herr Kallinau, bei den viel zitierten Filterbubbles ein Problem, dass man ja vielleicht manchmal auch von politischer Seite ganz bewusst bedient?
Also ich glaube, dass das ein sehr großes Problem ist, weil eben die Möglichkeiten da gegeben wurden, wie soll man sagen, eine größere Stärke zu erreichen. Wie gesagt, das, was ich vorher ein bisschen despektierlich Dorfdepp genannt habe, hat früher eben keine Reichweite gehabt und jetzt können sich die zusammenschalten. Aber ich möchte es ein bisschen ernster angehen. Einerseits hat man eben selber die Möglichkeit, gegenzusteuern mit den Möglichkeiten der neuen Technologien, mit den kurzen, emotionalen Botschaften. Die Ingrid Brodrink hat darüber ein gescheites Buch geschrieben, auch, dass man eben selber aktiv werden muss und dem gegenhalten muss, auch im persönlichen Überzeugungsgespräch und so weiter. Ich denke, dass aber auch, und das sehe ich zum Beispiel sehr bedenklich, ja, dass die sogenannten klassischen Medien auch eine Verantwortung haben. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man als verantwortungsvolles Medium bestimmten Obskuranten oder Rechtsextremen keine Plattform bieten darf. Also ich halte das Einladen von Identitären in Diskussionsveranstaltungen von Fernsehsendern für bedenklich oder von Corona-Leugnern, weil dort schielt man wirklich nur mehr auf die Quote, dass man sagt, ich biete da sozusagen einer ganz ausgefransten Meinung eine Bühne, damit sich möglichst viele Leute darüber aufregen, damit sie dann nachher diskutieren. Ja, aber damit hebe ich den wieder auf eine seriösere Plattform. Das war ja schon das Problem, eben bleiben wir bei den Strache-Seiten, das, was sich dort an Antisemitismus, Rechtsextremismus abgespielt hat, hat ja auch eine Ursache, dass die Leute gefunden haben, aha, das schreibt jetzt der, dann ist das eigentlich normal, das kann ich eh schreiben. Das war bis ab einem bestimmten Zeitpunkt der FPÖ sicher nicht mehr recht, aber putzt das einmal aus bei 700.000 Usern, wenn da jeden Tag so ein Wahnsinn reinkommt. Also das heißt, da muss man den Anfängen wehren, schauen, dass man ordentliche Beobachtung von dem hat, dass man das selber nicht zulässt auf seinen Kanälen. Und wie gesagt, an die traditionellen Medien mit Redaktionen würde ich sagen, Leute, die immer noch darüber reden, dass Impfen irgendwie unsere Gene verändern kann, die sollte man einfach nicht ins Fernsehen einladen, weil sie einen völlig unwissenschaftlichen, verrückten Standpunkt einnehmen, Leute davon abhalten, das für sie Kluge, nämlich testen, schützen, impfen zu tun. Ja? Und daher muss man da besonders aufpassen. Und wie gesagt, die Schwierigkeit der Kampagnen ist ja die, dass man eben, siehe Trump zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, die glauben, die Wahl wurde gestohlen, du kannst viele Leute dann gar nicht mehr erreichen. Und da, glaube ich, braucht es klare Institutionen, Entscheidungsträger in der Verwaltung, in der Politik, die klar kommunizieren, Stichwort Impfen, ja, und sich mit zum Beispiel so pseudowissenschaftlichen Argumenten einfach nicht abgeben. Und wie gesagt, ich finde es kein Signal der Ausgewogenheit, wenn im ORF nehmen Wissenschaftler, ja, irgendjemand sitzt, der behauptet, das Impfen macht irgendwie krank oder so. Ja? Also das ist eben nicht ausgewogen, sondern das gehört dort nicht hin. So.
Dem könnte man aber entgegenhalten, er würde sich sonst seine eigene Plattform, seine eigene Öffentlichkeit schaffen. So hat man zumindest die Möglichkeit, ihn zu konfrontieren mit anderen Meinungen, mit einer journalistischen Aufarbeitung. Also wäre vielleicht auch etwas...
Das sehe ich anders, weil ich glaube, wie gesagt, du bietest ihnen einen Plattform, du machst sie salonfähig. Ja. Es muss einfach klar sein, dass Verrücktheiten Verrücktheiten sind und unwissenschaftlich. So. Und die haben im meiner Meinung nach, öffentlich-rechtlichen, aber auch im, sozusagen in der Tageszeitung, die auf sich hält, nichts verloren, keine Plattform bilden. Dort kriegt man nur Informationen. Oder wenn, dann von einem Journalisten gefiltert, wenn ihnen jemand versucht einzureden, dass sie durchs Impfen, ich weiß nicht, ja, impotent werden, dann ist das ein Blödsinn. Ja, das muss man einfach, dafür gibt es ja Redaktion, finde ich. Die Redaktion gibt es ja nicht dafür, dass ich sozusagen neben einem Wissenschaftler einen Verrückten setze, sondern die gibt es davon, dass ich sage, das ist ein Wissenschaftler und das ist ein Verrückter, ja. Kann man freundlich ausdrücken, ja. Aber auf das kommt es, glaube ich, an, ja.
Ganz spannendes Stichwort ist noch gefallen, Donald Trump, US-Präsident, der ja eigentlich gegen alle Regeln der Kommunikation agiert hat. Also alles, was die auf Twitter gemacht hat, hätten sie beide ihm vermutlich eher nicht geraten oder vielleicht doch geraten, auch ganz spannender Punkt. Aber was macht das denn quasi mit etablierten Kommunikatoren oder politischen Playern, wenn es da auf einmal Menschen gibt, die mit all diesen tradierten Regeln brechen, die einfach tun, was sie wollen, die sagen, was sie wollen, die das in einem Rhythmus tun, der völlig unüblich ist, in einer Wortwahl, die bis dato nicht bekannt war. Was tut man damit?
Es ist ganz spannend, weil wir grundsätzlich gern sehr methodisch vorgehen in unseren Kampagnen und natürlich oft auch geschaut haben, was passiert in den USA, was kann man da wieder lernen von diesen Wahlkämpfen. Und die Wahrheit ist natürlich, es ist uns wahnsinnig schwer gefallen, von Donald Trump was wirklich zu lernen, wo man sagt, so macht er das. Ich habe es für mich dann irgendwann einmal so zusammengefasst, sein Rezept ist da die Überraschung. Jeden Tag eigentlich wieder was anderes zu tun und nicht so zu sein wie am vorigen Tag. Das heißt, es ist schwierig, ihn sozusagen methodisch irgendwie einzuordnen oder so in der Kommunikation einzuordnen. Und nein, ich hätte ihm vieles nicht geraten, aber ja, sein Erfolg gibt ihm recht und das knüpft an dem an, was Joe Carliner ganz zu Beginn gesagt hat. Er hat es aus meiner Sicht wie kein anderer geschafft, sich da seine eigenen Welten und seine eigenen Plattformen aufzubauen. Ja, und hat dann auf Plattformen gesetzt, die ihm eine Zeit lang unfassbare Reichweiten gegeben haben. Jeder Tweet wurde da millionenfach gelesen, verbreitet. Er hat sich aber ein Stück weit eben auch abhängig gemacht von diesen Medien, die ihm dann von einem Tag auf den anderen auch den Stecker gezogen haben. Also insofern weiß ich gar nicht, ob man ihm jetzt sagt, er war einer der erfolgreichsten Kommunikatoren oder eben auch einer der nicht erfolgreichsten Kommunikatoren, weil am Ende steht er jetzt ohne Reichweite da und ohne irgendwas, weil er das sehr auf eben ja einzelne Dinge gesetzt hat und auf diesen Überraschungsmoment, der ihm immer wieder mal geglückt ist, aber ja, oft auch nicht.
Gut, das hängt dort natürlich auch sehr stark, dieser unglaubliche Erfolg mit dem System dort in Amerika zusammen, nicht? Und auch mit auch die jetzige immer noch Stärke des Trump hängt einfach damit zusammen, dass er noch immer mit seinen Meldungen in seiner Bubble drüber sehr stark entscheiden kann, gewinnt jemand ein Senatorenrennen in einem Bundesstaat oder ein Gouverneursrennen, weil durch dieses das Wahlsystem, das die dort auch haben. Es geht ja immer nur, der Erste gewinnt. Ja. Nimmst du dort von einem Republikaner hunderttausende Stimmen weg, ja, dann gewinnt der Demokrat. Das ist ja eben ein völlig anderes System auch als bei uns. Ich halte daher für die Demokratie grundsätzlich das europäische System, auch wenn es jetzt ein bisschen schon zerfasert und man zu viele Parteien vielleicht haben kann, ja, aber dennoch für repräsentativer in der Demokratie, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast. Du kannst sie zwischen ganz rechts und ganz links und grün und liberal entscheiden und bist nicht sozusagen so wie in Amerika, der Winner takes it all, davon abhängig. Und damit gibt es aber natürlich jemand wie dem Trump immer noch, auch wenn er jetzt abgewählt wurde, eine riesige Plattform. Und last not least sieht man, er wurde trotz dieser Reichweiten und trotz dieser unglaublichen Stärke in seiner Partei dann abgewählt. Das ist die positive Seite, weil sich eine sehr bunte vielfältige Gegenbewegung gebildet hat, die eines geeint hat, dieser verrückte Präsident, der uns in der Welt schadet und der uns beim Impfen schadet und so weiter. Der, also beim Impfen hat er dann nicht geschadet, ja, das muss man sagen. Auch dort mit dem Durchziehen des Ankaufens des Impfstoffs war er viel besser wie die meisten Europäer. Aber sozusagen im Umgang mit dem Virus, ja, wenn man sich an die Wahlveranstaltungen erinnert, schrecklich. Nicht? Aber es hat sich eine Gegenbewegung gebildet, die geeint hat, dass dieser Mann weg muss. Und er hat Stimmen gewonnen bei der Wahl, aber die anderen haben noch mehr Stimmen mobilisieren können. Also sozusagen, so gesehen zeigt sich auch wieder, dass eben das kluge Motivieren und von Leuten und Mobilisieren, vor allem, das würde ich sagen, schon auch Wirkung hat. Ja.
Du hast im Endeffekt schon gemeinsame Motive und Emotionen ausschlaggebend sind, Kommunikation dann der entsprechende Katalysator dafür ist, aber Grundtendenzen in der Gesellschaft jetzt auch durch Kommunikation oder durch ein Kommunikationsgenie, unter Anführungszeichen, wie Trump es war, nicht ganz wegzureden sind.
Es zeigt sich, dass das Entscheidende, das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, ist die Geschichte, ist sozusagen das Thema, das ich bespiele und die Story, die ich erzähle. Der Rest sind ja dann sozusagen die Kanäle, die ich nutze. Aber in Amerika hat es sicherlich eine irrsinnig breite Koalition von Leuten gegeben, die ganz unterschiedliche Motive haben, aber die gewusst haben, diesen Menschen möchten wir nicht mehr als Präsidenten haben. Ja? Und das eint dann und macht den Erfolg. Das heißt, die Kommunikation, vor allem die politische Kommunikation, ist immer eine des Erkennens, sozusagen, wo spiegeln sich die Interessen der Leute wieder und in welcher Person, das ist vielleicht der große Unterschied zu dem, wie ich begonnen habe, diese extreme Personalisierung hat es vor 40 Jahren noch nicht so gegeben, aber in den Personen fokussieren sich sozusagen die Interessen, die Erwartungen, die Sehnsüchte, die Hoffnungen der Menschen, dass es für sie irgendwie besser werden soll oder nicht schlechter. Man gibt ja erfolgreiche Kampagnen, also was ich denke, man Werner Faymann genug gestritten, das war eine Reaktion auf ein Erscheinungsbild der Koalition und da hat schon gereicht, dass man sagt, bitte hört's auf zum Streiten, ja, und das hat immer noch eine relative Mehrheit gebracht, ja. Aber das Erkennen, was geht da gerade vor, sozusagen in den Menschen, die im weitesten Sinn, und das geht ja in unseren politischen Kampagnen, im weitesten Sinn sich vorstellen könnten, ich könnte mal diese Partei wählen. Weil die sich das überhaupt nicht vorstellen können, die brauche ich eh nicht ansprechen, ja. Wie gesagt, weil die erreiche ich eh nicht, ja. Und das, was sich sicher geändert hat, und deswegen sind auch diese Medien so wichtig, ist, ich mache ja viel Marktforschung mit meinem Partner, dem Peter Haig. Was wir sehen ist, die Bindungen haben abgenommen. Es ist mehr eine emotionale Breite da. Ich könnte verschiedene Parteien wählen, SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos, also in Österreich, ja, so. Und die gefallen mir, einmal gefällt mir der, einmal gefällt mir die. Und wenn es dann aber sozusagen gegen Ende, und die sind in unseren Umfragen unentschlossen, sie sind aber nicht in Wirklichkeit unentschlossen, sondern sie sind noch nicht fix, wen sie wählen. Und wenn du dann da gegen Ende der Kampagne, kurz vor dem Wahltag, eine emotionale, kluge Botschaft denen gibst, sozusagen als Anker, jetzt probier es einmal mit den Grünen oder einmal mit den Roten oder einmal mit den Schwarzen, ist ja wurscht, ja. Das sind oft die Entscheidungen. Die Leute sind nicht wirklich unentschlossen, sondern sie sind emotional sozusagen in eine Richtung entschieden, aber noch nicht genau auf die, welche Person das oft ist. Es sind ja nicht Parteien, sondern oft dann die Personen. Ein guter Auftritt hilft und so weiter. Das sind diese Last-Minute-Deciders, die es da gibt. Und es werden immer mehr, wie gesagt, und die brauchen immer kürzer Distanz zum Wahltag eine emotionale Botschaft zu sagen, aber jetzt probier's einmal mit dem, jetzt gefällt mir der gerade gut. Und kaum ändert sich was, siehe, wenn man jetzt auch schon sozusagen die Grünen, ja, fangen die Leute an zum Nachdenken, ja, war das wirklich gut? Also man sieht, die fliegen raus, die kommen rein, die jetzt wieder, also ein Höhenflug. Also man sieht, wie volatil das ist und wie schwierig es ist, eben die Leute bei der Stange zu halten, weil diese Wähler, die da dir treu über Jahre, Jahrzehnte folgen, die gibt es nur mehr ganz wenige. Ja.
Ich knüpfe nochmal auch beim Beginn des Themas an, nämlich sozusagen auch Trump, wie er abgewählt wurde, ist, beziehungsweise bei der Frage, also ich glaube, Kommunikation und Kampagne kann nicht ausgleichen oder kann das Match nicht alleine gewinnen. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, man macht einen guten Wahlkampf und dann gewinnt man das schon, sondern all das, was davor nicht passiert ist, wird das nicht ausgleichen können. Politik hat zuallererst einmal die Aufgabe, Nutzen zu stiften und um jetzt wieder bei dem Beispiel Trump zu bleiben, der ist mit der Pandemie offenkundig oder zumindest im Attest der Wähler nicht gut umgegangen. Er hat nicht Nutzen gestiftet, ja, er hat das nicht abgewehrt. Und das gilt, glaube ich, für alle Politiker und politische Bewegungen da draußen. Der erste Job ist, Nutzen zu stiften. Politische Kommunikation hat nur die Aufgabe, das dann zu verkaufen, zu vermarkten und Menschen dafür zu begeistern oder ihnen klarzumachen, dass das ein Politiker oder eine Politikerin ist, die in dieselbe Richtung will, wie man eben auch selbst. Und das genau das, was auch Czukalina gesagt hat. Natürlich gibt es dann am Schluss Menschen, die dann sagen, okay, ist das jetzt das, was es braucht für das Land? Ist das jetzt diese Late Decider, die dann sagen, ist das jetzt die Stimmung, in der ich mich auch vielleicht fühle? Brauchst du jetzt eben gerade jemanden, der sagt, genug gestritten, oder brauchst du jetzt da jemanden, der sagt, wir brauchen einen neuen Stil in Österreich, wenn ich jetzt damit kurz vergleiche. Genau. Das sind natürlich dann Momente, wo besonderes Momentum erzeugt wird, weil auf eine Stimmung aufgesetzt wird, die irgendwie eine Breite in einem Land hat. Und das ist dann sozusagen die Kunst der Kampagne, Momentum zu erzeugen, diese Stimmung zu adressieren, den Zeitgeist zu treffen und ja eine ja auch Identifikationsfläche zu bieten als Organisation, aber auch als Person, das dann, ja, dass man auch wählbar ist, dass man diese Veränderung oder diese Entwicklung auch wählen kann, das ist dann der Job der Kampagne. Aber man kann nicht ausgleichen, was davor nicht passiert ist.
Und darf ich noch dazu sagen, das Risiko von Campaignern wie Ihnen jetzt, die sehr erfolgreich sind, ist ja die Fallhöhe, die man sich selber schafft. Ja, also ich möchte jetzt da bewusst was zitieren aus einer Kampagne, die ich gemacht habe, sehe aber dann natürlich Parallelen, weil wenn ich nämlich sage, wir brauchen einen neuen Stil, dann kommt es darauf an, dass in einem gewissen Zeitablauf danach die Leute immer nur sagen müssen, also die musste bei der Stange halten, die muss ja sagen, ja, das ist ein neuer Stil. Wenn die dann sagen, das ist auch der alte Stil oder das ist nicht, dann ist die Fallhöhe natürlich, je mehr Emotion und Energie du in eine Kampagne reintust, die ist irgendwo diese Energie, ja, emotional bei den Menschen. Ja. Und die löst sie positiv auf und dann kriegst du eine Bestärkung, dann will ich den wieder oder sie geht ins Negative. Also ich möchte von mir das Beispiel bringen, Kampagne Gusenbauer, wo man zur größten Überraschung 2-6 Schüssel überholt hat, aber an zwei sehr, sehr emotionalen Botschaften, nämlich die Eurofighter werden abgeschafft und die Studiengebühren werden abgeschafft. Ja? So. Und als ich dann, und das hat sehr viel Energie geschaffen, vor allem bei jugendlichen Menschen, die Jungen, ist nicht stark, Gusenbauer und SPÖ gewählt, wegen der Studiengebühren und so weiter. Ja? Und als dann aber das Regierungsübereinkommen unterzeichnet wurde und es waren die Eurofighter sozusagen beim Bundesheer und die Studiengebühren mussten weiter bezahlt werden, wurden nur anders genannt, dann haben sich diese Energien, die wir damals in der Kampagne sehr stark geweckt haben, natürlich ins Gegenteil gedreht und haben für ein negatives Image des armen Alfred Gusenbauer gesorgt. Das heißt, die Frage, was versprichst du vor einer Wahl? Die musst du immer sehr gut überlegen, sozusagen, wie, also, wenn du ein kluger Politiker bist, der länger im Amt bleiben will, kann ich das halbwegs einhalten? Werde ich einen Partner finden, einen Koalitionspartner in unserem System, der das mit mir macht, oder lande ich am Bauchfleck? Weil die Leute ja dann sagen, na gut, jetzt hast du uns versprochen, das passiert, und dann sagst du, ja, aber der Koalitionspartner wollte nicht, sagen, na gut, aber lieber Freund, du hast es uns ja versprochen, ja? Also, das heißt, das, was ich meine, ist, eine kluge Politik steuert uns Campaigner schon auch oder gibt uns sozusagen Rahmen vor, ja, dass man nicht alles machen kann. Man kann es dann, die Versuchung ist eh riesengroß, weil in erster Linie wird man ja bezahlt, dass man eine Wahl gewinnt. Ja. Aber der Day After ist schon auch dann manches Mal eine harte Landung. Ja.
Wobei ich ja trotzdem niemandem raten würde, sich sozusagen seine Positionierung zu verwässern oder irgendwie so zu stapeln. Also ich glaube, der Weg führt ja trotzdem immer nur drüber, sich klar zu positionieren und dafür einzustehen, was man sozusagen möchte für das Land, auch im vollen Bewusstsein, dass es vielleicht danach mit einem Koalitionspartner oder sonstigen Umfeld nicht alles immer durchhaltbar ist. Ja.
Aber was man quasi mitnehmen kann, die Verantwortung auch der Kommunikatoren ist eine sehr große. Klar. Das dann quasi auch so zu transportieren. Wir haben jetzt sehr viel über politische Kommunikation gesprochen. Ich würde gerne noch über Kommunikation abseits des politischen Feldes sprechen, wo sich ja aufgrund der skizzierten Entwicklungen und ja auch aus quasi politischen Bewegungen heraus sehr viel getan hat, wo man sehr viel übernommen hat. Also das Thema Emotion ist natürlich mittlerweile auch bei Markenkommunikation oder bei Kommunikation für Persönlichkeiten, CEOs und so weiter ein Thema. Das Thema Individualisierung und Personalisierung ist auch immer stärker zu sehen. diese Always-On-Mentalität jetzt im Sinne von, ich muss als Marke ständig in Kontakt sein mit meinen Kunden oder potenziellen Kunden. Wie sehen Sie denn, Herr Kallinger, das quasi das private Segment? Funktioniert oder verändert sich dort Kommunikation in einem ähnlichen Maße oder hat das schon noch gewisse Abgrenzungslinien zur politischen Kommunikation?
Es hat sich unglaublich verändert, glaube ich. Die Möglichkeiten zum Beispiel der Kunden dann zu interagieren und darüber zu reden, ob die Dienstleistung, das Produkt auch das gehalten hat, was dort das Markenversprechen war zum
Beispiel. Wieder das Thema, ne?
Also, ja, also der sogenannte Shitstorm ist auch nicht lustig, wenn du das in der Wirtschaft erlebst. Durchaus aber auch bei unseren Corporate-Aufträgen, da geht es dann um Image von Unternehmen, um Image von Marken. Das unbeschädigt zu halten, ist ein ständiger Auftrag, der eben mit dem rechtzeitigen, klugen Monitoring auch der Social-Media-Kanäle einmal beginnen muss, weil dort beginnt ja das Grummeln erst, wenn ich sozusagen über bestimmte Kanäle wahrnehme, dass die Leute beginnen, über meinen Kunden zu reden und so weiter, habe ich schon mal ein erstes Warnsignal, da muss ich aufpassen. Und dann spielt natürlich dort genau das die gleiche Rolle, meiner Meinung nach aber noch viel stärker als in der Politik, aber mit dem Vorteil, das ist ja der Punkt, in der Wirtschaft muss ich nicht gewählt werden. Dort fokussiere ich nicht alles auf einen Tag in 2-3 Jahren und dort entscheidet sich dann sozusagen Verlust oder Gewinn, sondern dort habe ich einen wesentlich kontinuierlicheren Prozess, wenn ich es richtig mache. Ich brauche auch nicht zu viel versprechen. Ich muss nicht jeden Tag sozusagen irgendwo in der Zeitung stehen. Aber das heißt, ich kann auch diese. Und so ist das ja auch, wenn man das anschaut, die Entwicklung mit dem Storytelling, mit der Corporate Communication. Deswegen richten ja immer mehr größere Unternehmen auch eigene Newsrooms ein, um das zu bespielen, um das zu monitoren, um auch effizient reagieren zu können. So, und das ist in Wahrheit unsere Aufgabe, wie soll man sagen, in Wahrheit immer das Gleiche, mit neuen Geschichtenkernen zu versehen, dass das wieder jemand interessiert, dass das Versprechen wieder neu gemacht wird, das ich meinen Kunden, wie gesagt, in der Dienstleistung, im Produkt gebe. Und das ist natürlicherweise aufwendiger geworden. Ja? Und also aufwendiger im Sinn von aufmerksamer, schneller. Ja? Du kannst, wie gesagt, es gibt keine Korrektur, was draußen ist, ist draußen. Ja? Und umso mehr muss man da eben vorsichtig sein und das ständig selber auch steuern. Weil, wie gesagt, einer meiner Leitsprüche, wenn ich nicht selber über mich gut rede, na, wer redet dann gut über mich, bitteschön? Ja? Also das wäre schon auch so eine Grundregel, einmal eins der PR-Leute, ja.
Ich möchte in der Wahlanalogie bleiben und muss da fast ein bisschen widersprechen, zumindest in meiner Analogie mit Wahlkämpfen, wo natürlich Unternehmen viel von Politik und umgekehrt wechselseitig lernen können. Sie haben gesagt, sozusagen, die Unternehmen müssen nicht auf diesen einen Wahltag hin steuern, das was natürlich jedenfalls stimmt. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, Unternehmen stehen jeden Tag oder die Konsumenten stehen jeden Tag vor Wahlentscheidungen. Gehe ich in das Geschäft oder gehe ich zum Konkurrenten? Kaufe ich mir das heute oder vielleicht doch erst morgen? Also ich glaube, die Ansprüche Unternehmen sind genauso wie für die politische Kommunikation extrem gestiegen, durch den Takt, durch die Geschwindigkeit, durch die Vielzahl an Kanälen, was alles schon gemonitort werden muss überhaupt, wo man überhaupt schon mitreden muss und vorkommen muss, ist extrem gestiegen. Und ich glaube, der Anspruch an Unternehmen, an Marken da draußen ist ebenso gestiegen. Jetzt denke ich nur an die Generation Z, die unfassbare Ansprüche hat an sozusagen, wie ein Unternehmen sein muss, welche Haltung ein Unternehmen haben muss, für wen ich mich als Arbeitgeber auch entscheide. Also das heißt, ich glaube, das ist für Unternehmen, für Corporates und wir erleben das bei unseren Kunden auch, extrem hart geworden und es führt aber auch kein Weg dran vorbei. Also wir werden diese Megatrends werden wir nicht aufhalten, dass Haltung gefragt ist, dass Überzeugung gefragt ist. Und das ist wiederum super, weil wenn man sich hier Wahlkampf oder Wahlbewegungen und Methoden, die es bedient, dann kann man ja auch da als Unternehmen extrem erfolgreich sein, weil man sagt, okay, wir schauen, dass wir dieser Leuchtturm werden für Werte, für unsere Haltung und da draußen dann ganz klar Stellung beziehen, sodass Menschen, die sich ja für die richtigen Schuhe entscheiden wollen, auch ganz klar nur eine Adresse kennen, nämlich die unsere, und sagen, okay, da stimmt alles zusammen. Da stimmt die Positionierung, da stimmt das Markenversprechen, da stimmt die Haltung, die dahinter vermittelt wird, da stimmen die Werte, die darüber transportiert werden. Das sind alles Ansprüche, die die Generation jetzt an sozusagen auch an Unternehmen oder die jetzigen Generationen an Unternehmen und Marken stellen. Und die, glaube ich, kann man auch wunderbar bedienen, wenn man da einzelne Methoden auch übernimmt.
Ist das nicht trotzdem ein wenig eigenartig, dass mittlerweile jeder Schuh, das Beispiel zu zitieren, mit Haltung daherkommt? Also früher war es ein Schuh, den man angezogen hat. Heute hat jeder Schuh Haltung.
Ja, ich glaube, es ist einfach
also ganz hoffentlich natürlich. Hoffentlich gute Haltung, aber ja, jetzt im anderen Sinne gemeint.
Ja. Nein, ich glaube, es ist ganz natürlich, dass wenn wir ein Überangebot erleben, dass ich natürlich nicht mehr mich unterscheiden kann über Preis alleine oder über eben welches, ja, wie der Schuh jetzt genau ausschaut, sondern dass natürlich auch die Menschen Orientierung suchen an anderen Facetten. Und ich persönlich sehe schon als positiv entwickeln, dass man von Marken und Unternehmen mittlerweile eben auch verlangt, dass sie irgendwie ja ordentlich Haltung zeigen, was jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit betrifft. Das ist wichtig und das wird natürlich auch jetzt zu Recht verlangt von Unternehmen, dass sie sich da dementsprechend verhalten. Und ja, das gilt es auch natürlich in der Kommunikation zu zeigen. Wo sind wir schon gut? Wo sind wir da schon gut unterwegs? Positiv über sich zu sprechen und zu sagen, wo wird sichtbar, dass wir eben genau diese Haltung und Werte vertreten.
Und das ist eh ein hartes Brot. Also das stimmt alles, was der Kollege Holter da sagt. Die Wahrheit ist natürlich die, dass es sehr vielfältig ist. Wenn Sie zum Beispiel zuletzt sehen über die bekannt gewordenen Entscheidungen, welche Milch kaufen die Leute, ja, dann zeigt sich, dass natürlich der Preis, ja, und das ist ein Produkt, das an sich ja billig ist unter einem Euro, trotzdem für, ich möchte jetzt keine Prozentsatz sagen, weil die vorher, aber für 80% der Leute das Wichtigste ist. Und dann die Frage, ist die Kuh wahnsinnig glücklich gewesen? Hat die nur Gras gefressen, wo sicher keine Gentechnik drauf war oder so, ja? Das ist aber für eine nicht kleine, aber doch für eine Minderheit dann ein ausschlaggebender Grund. Das heißt, das ist immer auch für als Unternehmen. Oder bleiben wir beim Schuh. Da wird es viele Leute geben, die gehen eben zum Discounter und kaufen das Billigste, auch weil sie sich vielleicht gar nichts anderes leisten können oder wollen oder ihre Geld woanders ausgeben als bei Schuh. Aber dann gibt es sehr viele Leute, die wollen eben wissen, was ist, woher stammt das? Ist das mit Kinderarbeit gemacht? Ist das mit Chemikalien versetzt und so weiter? Das heißt, die Aufgabe für die Unternehmen wird immer stärker auch, wo bin ich wirklich positioniert? Und es dürfen sozusagen die Versprechen einander nicht widersprechen, sonst wirst du nämlich dann eben, Stichwort bleiben wir bei der Textilindustrie, aufplattelt, weil die dann draufkommen, die Leute von den die billigen T-Shirts, die werden quasi als ein Neuer, wenn sie nur aus der Mode kommen, bakelweiß in die dritte Welt geschickt und dort sozusagen verbrannt. Ja? Also, und wenn die Leute oder mit Kinderarbeit oder solche Dinge versehen ist, das feiert dann natürlich schrecklich back auf das Image einer Modekette, die irgendwie eben so lifestyleige, nachhaltige Geschichten über sich verbreiten möchte. Das heißt, es wird komplexer. Es liegt in der Unternehmensführung mehr Verantwortung und eben auch die Kommunikation zu steuern und eben keine widersprüchlichen Signale auszustellen. Du kannst nicht alles bedienen. Sozusagen die Billig-Discounter-Schiene gleichzeitig mit der Nachhaltigkeits-Bio-Bauern-Geschichte wird sie halt nicht ausgehen. Ja?
Na und das finde ich positive Entwicklung. Man kann nichts mehr verstecken. Und das genau. Ist auch gut so. Also es wird einfach gnadenlos entdeckt und durch die sozialen Medien getrieben, wenn irgendjemand versucht, irgendwas zu verstecken, was seinem Image vielleicht dann schaden würde.
Damit sind wir eigentlich beim Schluss, aber auch wieder beim Anfang angelangt, nämlich die Geschichte zählt und die Geschichte hat aber aufgrund der Digitalisierung ja jetzt einen ganz anderen Stellenwert, weil sie viel transparenter geworden ist, weil sie für jeden nachvollziehbar geworden ist. Herr Kallinger, Herr Holter, danke für Ihre Zeit. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.
Weitere Talks und Diskussionen zur Zukunft von Medien, Marketing und Werbung hören Sie in diesem Podcast-Channel. Besuchen Sie uns auch auf www.horizont.at.